Ja, liebe Gemeinde, eine bessere Überleitung zur Predigt heute Morgen konnte das Lied sein, konnte es gar nicht besser sein als dieses Lied: Jesus, der auferstandene Herr, ist in eurer Mitte. Jesus, der auferstandene Herr, er geht mit euch, er kämpft in euch. Ich habe nämlich mich vor diesem Gottesdienst im Blick auf die Verkündigung heute gefragt, was hat eigentlich das Abendmahl mit dem Heiligen Geist zu tun? Wir sind ja zurzeit dabei, uns mit dem Heiligen Geist besonders auch zu beschäftigen und uns zu vergegenwärtigen, was er für uns bedeutet. Was ist, wer ist der Heilige Geist? Und mir ist dabei doch einiges aufgegangen, als ich so darüber nachdachte, auch einmal dieses Abendmahl, das wir feiern, in Verbindung zu sehen zum Heiligen Geist. Das, was wir im Abendmahl feiern, das ist der Durchbruch zu einem ganz Neuen, was es so bisher noch überhaupt nie gegeben hat. Wir hören heute nochmals auf Jesus, auf das, was er gesagt hat, als er den Heiligen Geist angekündigt hat. Wir haben das jetzt in den vergangenen Wochen schon verschiedentlich bedacht aus Johannes 14, Vers 16 und 17. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Habt ihr das wirklich ganz bewusst gehört? Er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Er wird in uns und bei uns wohnen. Dies ist ein Geheimnis, das kein Geheimnis bleiben darf, sondern das wir tief erfassen dürfen, weil es unser Leben verändern wird. Wir wollen uns das einmal näher anschauen. Und zunächst möchte ich sagen, den ersten Teil aufgreifen: Er wird bei euch sein. Der Heilige Geist wohnt bei uns. Der Heilige Geist hat schon auf der Erde gewirkt, als Gott die Erde geschaffen hat. Da heißt es, dass der Geist schwebt oder brütete über den Urwassern, wo er die Oberfläche der Welt gestaltet hat, der aus Chaos Ordnung schuf. Gott wohnte aber nach dem Sündenfall nie auf der Erde. Gott wohnte auch nicht bei Abraham, sondern er war nur kurz mal dort anwesend hin und wieder. Zum Beispiel, als er nach Mamre kam, um die Geburt Isaaks anzukündigen. Gott wohnte auch später nicht bei seinem Volk in Ägypten, sondern erst nach der Befreiung Israels aus Ägypten wohnte Gott inmitten seines Volkes. Dies ist für uns eine große vorbildliche Bedeutung. Zwei Ereignisse mussten eintreten, bevor das Wirklichkeit wurde. Erstens das Passafest in Ägypten. Alle, die diesen Text in 2. Mose 14 und die davor mal aufmerksam gelesen haben, werden diese unheimliche Szenerie vor Augen haben. Da sagt Gott vor dem Auszug aus Ägypten, dass sie ein Fest feiern sollen, dass sie Passa-Lämmer schlachten sollen, dass sie es zubereiten sollen, dass sie es essen sollen. Und dann kommt das, er ihnen sagt: Nehmt von dem Blut dieser Lämmer und streicht sie an die Pfosten und oben an den Balken der Decke eurer Häuser. Und dann kommt diese unheimliche Szene, dass der Engel Gottes an den Häusern vorbeigeht und da, wo er das Blut sieht von der Lämmer, dort geht er vorüber, verschont die Israeliten. Wo er das Blut aber nicht sieht, nämlich bei den Häusern der Ägyptern, da schlägt er ihre Erstgeburt. In jedem Haus in Ägypten wenigstens ein Toter, entweder ein Lamm oder ein Ägypter. Deswegen heißt Passafest das verschonende Vorübergehen, wie der Engel verschonend vorüberging an den Israeliten, weil er das stellvertretend vergossene Blut des Lammes sah und deshalb den Israeliten Verschonung und Begnadigung schenkte. Schonendes Vorübergehen. Passa, das ist die Begnadigung Israels in Ägypten. Und der Auszug durchs Rote Meer, wo sie sich getrennt haben von Ägypten, vom Land des Todes, von der Macht des Todes und hineinfanden in die Gemeinschaft mit ihrem Gott mitten in der Wüste. Jetzt wohnte Gott und ging Gott mit seinem Volk. Also musste erst Begnadigung geschehen durch ein stellvertretendes Opfer und die Trennung und Befreiung aus der Knechtschaft, der Gefangenschaft in Ägypten als Schritt in ein neues Leben mit Gott. Wie können wir das auf uns übertragen? Nun, Gott wirkt an jedem Menschen. Er wirkt an ihm dadurch, dass er manchmal ihm ins Gewissen spricht. Gott wirkt auch am Menschen vielleicht durch eine Predigt, durch eine Andacht. Auch wenn jemand etwas sagt, wie er Jesus kennengelernt hat, dann wirkt das auch an einem Menschen. Viele Menschen machen Erfahrungen, die sie Glück nennen und erkennen nicht, dass es Gott war, der sie gesegnet hat. Nicht einmal noch Schwein gehabt, sondern Gott hat Bewahrung gegeben. Jeder Mensch erlebt das Wirken Gottes in vielfältiger Weise, er erkennt aber nicht, dass es Gott ist. Das ändert sich in dem Augenblick, wo Menschen Gott persönlich kennenlernen. Da, wo sie das annehmen, was Jesus für sie getan hat, das Passahlamm. Paulus sagt, wir haben auch ein Passahlamm, Jesus, der für unsere Schuld gestorben ist, wo ein Mensch die Vergebung seiner Lebensschuld in Anspruch nimmt, wo er befreit wird von der Last seiner Schuld und von seinem bösen Gewissen. Dort lernt er Gott persönlich kennen als einen Vater. Und dort, wo er sich auch von dem alten Leben, das er ohne Gott gelöst hat, trennt, um in ein neues Leben einzugehen, in der Gemeinschaft mit Gott ganz bewusst. Dort lernt er Gott persönlich kennen. Dieser Schritt aus Ägypten in die Freiheit geschah, indem sie durch das Rote Meer durchgezogen sind. Paulus sagt einmal, dass Israel sozusagen durchs Meer gegangen ist und alle getauft wurden, nämlich auf Mose, der sie hier geführt hat. So sind auch Menschen, die Jesus Christus angenommen haben, gerufen, sich taufen zu lassen. Anzunehmen, dass sie auf Jesus getauft werden, dass sie sagen, ich will mit Jesus leben, mein Leben gehört jetzt ihm und sich von ihm mit seinem ganzen Segen beschenken lassen. Wo wir in der Taufe bekennen, das, was Jesus für uns getan hat und hineintreten in das neue Leben, dort beginnt ein Leben in der bewussten Gemeinschaft mit Gott. Und ab dem Augenblick wohnt der lebendige Gott bei uns. Schenkt er uns seinen Geist, ist sein Geist bei uns. Und da erfüllt sich die Zusage, die Jesus gegeben hat. Wenn der Geist kommt, wird er bei euch sein. Direkt bei euch sein, bei euch wohnen, bleiben. Er bleibt bei euch. Das ist etwas unerhört Neues. Ist uns das wirklich schon bewusst geworden, dass er bei uns ist, das heißt auf Schritt und Tritt in unserem Alltag, in jeder Situation in der Krankheit, in der Schwierigkeit im Beruf, bei den Prüfungen in der Schule, da wo wir in Nöten sind und nicht mehr zurechtkommen, wo wir angefochten sind, wo wir Angst haben. Er wird bei euch sein, in jeder Situation, auf Schritt und Tritt, unsichtbar und doch erfahrbar und ansprechbar. Du darfst dich, wenn du mit Jesus gehst, darauf verlassen, dass er immer bei dir ist, weil er bei dir wohnt. Weil du so mit ihm vertraulich sein darfst, wie es dir irgend geht. Du darfst dich absolut auf seine Nähe verlassen. Er hält um deine Hand an, sozusagen, um dein Herr zu sein, um dich zu leiten in deinem Alltag, um dich zu trösten, zu ermutigen, wo du es brauchst. Dass wir uns das doch klar machen, der Heilige Geist wohnt bei uns. Nicht nur jetzt im Gottesdienst, sondern in jeder Situation in unserem Alltag. Was könnte das verändern? Was könnte das an Vertrauen freisetzen in unserem Leben? Dass wir wirklich es lernen, immer ganz schnell bei ihm uns einzufinden, seine Nähe in Anspruch zu nehmen, in einem Satz, in einem Wort, einem Herzensblick zu erfahren, ich bin und bleibe bei dir. Nicht genug. Der Heilige Geist wohnt in uns. Gott wohnte damals, blenden wir wieder zurück nach Ägypten, nach Israel. Gott wohnte nach der Befreiung aus Ägypten inmitten seines Volkes. Er wohnte dort aber nicht irgendwo, sondern er wohnt dort in seinem Heiligtum. Das nennt die Bibel die Stiftshütte. Das ist eine Art Zelt, das aus Teppichen gebildet ist, mit kostbarem Inhalt. Kostbar mit Gold auszuschlagen innerlich, die Pfosten und alles, wie es errichtet ist. Ich will das jetzt nicht näher erklären, weil es jetzt im Augenblick nicht erforderlich ist, aber dort in diesem Zeltheiligtum wohnte Gott und ging mit seinem Volk durch die Wüste. So war es damals bei Israel. Er wohnte im Allerheiligsten, sein Thronsitz, in diesem abgegrenzten Raum, wo niemand rein durfte. Als Hinweis, da der heilige Gott ist mit uns auf dem Weg. Und jetzt sagt Paulus, wisst ihr nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Und dass ihr euch nicht selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft worden. Darum preist, verherrlicht Gott an eurem Leib, in eurem Alltag, mit dem, wie ihr lebt. Lobt mich jetzt. Hast du mal wirklich versucht, dir das klarzumachen, dass dein Körper der Tempel ist, in dem der Heilige Geist wohnt, so wie er damals in der Stiftshütte gewohnt hat? Wir können es eigentlich mit dem Verstand gar nicht erfassen. Wir können es nur dankbar annehmen, uns darüber freuen und es zu erfahren suchen. Dein Körper, überlege mal, was kann das für dein Leben bedeuten? Welch ein Adel für dich und mich, dass er unseren sterblichen Körper dazu auswählt, ihn als Tempel seines Geistes herzurichten. Gott hat dich und mich ausgesucht, um selbst durch den Heiligen Geist in uns zu wohnen. Das heißt auch, so kostbar bist du und bin ich ihm. Dass er das tut, dafür hat er einen hohen Preis bezahlt. Es setzt so vieles frei, wenn also er dich doch mit deinem Körper so angenommen hat, wie du bist. Dann darfst du das doch auch tun. Dann darfst du dich in deinem Körper auch annehmen, wie du bist. Lass dich versöhnen mit dem, was dir an deinem Äußeren vielleicht nicht gefällt. Lass dich versöhnen da, wo du schwach bist, manchmal kränklich bist. Lass dich versöhnen mit dem, wo du dich zerbrechlich fühlst. Und vertraue darauf, gerade dann wird es wichtig, dass inmitten dieses zerbrechlichen Körpers, der einmal Staub wird, dass in dir als dem Tempel der Heilige Geist wohnt. Und das tut er, um dort seine Kraft zu entfalten, um dich zu offenbaren, mit dir zu reden, dir spürbar zu machen, wie sehr er dich liebt, dir zu bezeugen, dass du ein Kind Gottes bist und dir alles zu geben, was du nur brauchst. Die Fülle des Lebens in dir. Ungeheuer neu, dass wir uns das doch wirklich klar machen. Und es ist ein Unterschied dazu, ob jemand in deinem Haus wohnt oder nur zu Gast da ist. Jesus möchte nicht nur Gaststatus in unserem Leben haben, er möchte Wohnrecht haben dort, er möchte dort wohnen, er möchte alle Räume deines Lebens erfüllen, um sie frei zu machen vom Dunkel und sie zu erhellen mit seinem Licht, um die Schätze seiner Liebe dort hineinfließen zu lassen. Und dann wirst du merken, was dort nicht passt, was nicht in Übereinstimmung zu bringen ist mit deinem Verhalten, mit deinen Worten, deinem Tun in Bereichen deines Lebens, wo du ihn aufschließt oder wo er nicht sich wohlfühlen kann. Der Heilige Geist wohnt in dir. Das gehört zu den Geschenken durch Jesus, dass er nicht von dir genommen werden kann. Der Heilige Geist wird von keinem Kind Gottes genommen. Im Unterschied zu früher, wo Saul zum Beispiel ihn verloren hat, der erste König Israels. Aber der Heilige Geist kann sich in dir zurückziehen, wenn du ihn betrübst, wenn du ihn traurig machst, durch das, was nicht eine Übereinstimmung mit ihm ist. Deswegen wird er dich das spüren lassen, wo er betrübt ist. Dann wirst du auch traurig. Dann merkst du, da stimmt etwas nicht. Der Heilige Geist will dir offenbaren, was nicht in Ordnung ist, weil er es in Ordnung bringen will. Er will dir zeigen, wo er dich neu erfüllen, wo er dich mit Kraft erfüllen will und so weiter und so fort. Höre auf seine Stimme, denn er wohnt in dir. Aber selbst das ist noch nicht alles, sondern als nicht nur als Einzelne, sondern auch als Gemeinde sind wir Tempel des Heiligen Geistes. Wisst ihr nicht, schreibt Paulus in 1. Korinther 3, Vers 16, dass ihr Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt. Es heißt sogar, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Nicht nur in unserem Körper als Tempel wohnt der Heilige Gott, sondern auch in der Gemeinschaft derer, die ihm gehören. Da wohnt er, da ist er gegenwärtig. Auch heute Morgen ist er gegenwärtig. Er wohnt heute unter uns. Er hat auch schon zu uns gesprochen. Er spricht hoffentlich noch weiter zu uns. Der Heilige Geist ist gekommen, um das Haus Gottes auf der Erde zu bauen, um sie uns zur Wohnung Gottes zu machen, uns zu seinem lebendigen Tempel zu machen, um sich in unter uns zu offenbaren und durch uns zu offenbaren. Damit sind wir eigentlich schon bei dem Thema des nächsten Gottesdienstes. Wie wirkt der Heilige Geist? Da machen wir dann beim nächsten Sonntag weiter. Aber es entsteht noch eine Frage daran. Wie kann der Heilige Geist in uns wohnen, wenn doch auch noch die Sünde in uns wirksam ist? Tja. Nun, denken wir an Israel in der Wüste. Wohnte Gott in seinem Zelt nicht auch bei einem sündhaften Volk? Bei einem Volk, das zwar errettet aus Ägypten war, aber immer wieder auch schuldig geworden ist? Warum gab es den jährlichen großen Versöhnungstag, den Yom Kippur, wo wieder ein Tier, nämlich ein Bock, sein Leben ließ und dann ging der Hohepriester, befremdlich für uns heute, mit diesem Blut ins Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes und sprengte dort überall hin. Zum Zeichen, hier ist ein Tier gestorben an eurer Stelle, damit ihr Leben habt. Darum war immer wieder Versöhnung nötig und Vergebung erforderlich. Und wir? Ja, Gott wohnt trotz unserer Sünde bei uns und in uns. Denn wenn wir zur Sünde versucht werden, kommt das nicht von außen, sondern von innen heraus. Durch die innewohnende Sünde. Diesen Widerspruch hat Gott aufgelöst, dadurch, dass das Opfer Jesu für uns ein vollkommenes Opfer ist. Es heißt einmal im Hebräerbrief, mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Denn nach seinem Willen sind wir geheiligt ein für alle Mal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Nicht muss jedes Jahr neu ein Opfer gebracht werden, sondern einmal hat Jesus sich geopfert und das macht uns Gott wohlgefällig. Zugleich aber ist es wichtig, dass wir erkennen, wir sind einmal erlöst worden und brauchen doch immer wieder die Vergebung unserer Schuld, damit der Heilige Geist sich nicht zurückzieht, sondern damit er in uns freien Raum hat. Brauchen wir immer wieder die Vergebung für Schuld, wo wir schuldig werden. Das ist das, worauf uns auch das Abendmahl hinweist. Es ist ein Hinweis auf das Opfer Jesu, das uns vor Gott vollkommen macht. Es gibt nichts hinzuzufügen. Es zeigt uns aber auch, dass wir immer wieder Vergebung nötig haben. Es lädt uns ein, unsere Beziehung zu Gott zu klären und ihn ganz neu wirklich Herr sein zu lassen in unserem Leben. Aus der Vergebung zu leben, das wird unterstrichen durch das Abendmahl. Darum betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit ihm, den ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Bis zur Einlösung dessen, was mit dem Heiligen Geist uns versprochen ist, die Herrlichkeit anzutreten. Das ist uns durch den Heiligen Geist geschenkt. Lasst uns ihn nicht betrüben, sondern ihn erfreuen, indem wir ihm gern gehorsam sind. Denn wir gerne Ja sagen zu seinen Wegen, dass er uns erfüllen und leiten und dass er durch uns segnen kann, dass er uns gebrauchen kann. Bedenken wir dieses Wunder und lassen wir es auf uns einwirken, damit wir es erleben. Durch den Heiligen Geist wohnt Gott bei uns, jeden Augenblick unseres Lebens, überall, wo wir sind. Zweitens, der Heilige Geist wohnt in uns als einem Tempel, als Einzelne und als Gemeinde, um uns zu erfüllen, um sich zu offenbaren, um sein Leben in und durch uns fließen zu lassen. Und wir dürfen immer wieder neu uns ihm hingeben und die Vergebung in Anspruch nehmen, in der Reinigung durch das Blut Jesu immer wieder neu leben und ihn in uns wirken lassen, uns aus von ihm gebrauchen lassen. So segne Gott dieses Wort und dieses Geschenk, das uns damit gemacht ist. Er wird bei euch sein und er wird in euch sein. Halleluja. Amen.